Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Wer zu uns nach Deutschland kommt, muss sich integrieren. Das sagen nicht nur wir, das sagen auch die Politiker. Doch vielleicht wird ja andersherum ein Schuh draus. Jedenfalls heute bei uns im Hörsaal. Vielleicht sind ja wir es, die sogenannten Herkunftsdeutschen, die sich integrieren müssen. Warum? Weil wir, so unsere Rednerinnen, schon bald nicht mehr in der Mehrheit sind.
Wir haben nach wie vor die Situation, dass geflüchtete Menschen keinen Zugang zu den Integrationskursen haben.
In was soll sich denn die Gesellschaft, sei es jetzt Mehrheit, Minderheit, integrieren?
Wir haben über 180 Nationen in unserer Stadt Berlin und wir haben 250 Religionsgemeinschaften.
Es scheint ja jetzt so, dass durch die neuen Fluchtphänomene wird sehr stark in Deutschland gesprochen, als sei das nun etwas ganz, ganz Neues. Und wir fangen jetzt an und jetzt ist der Moment, wo zum ersten Mal sich die Integrationsfrage stellt. Nein,
wir schaffen das nicht ganz alleine.
Hans-Jürgen Barth stellt euch jetzt unseren ersten Gast vor. Es ist Dilek Kolat, die Senatorin für Integration des Landes Berlin. Sie weist ganz deutlich die Aussage von sich, ihr werdet es gleich hören, dass es in der Bundesrepublik überhaupt noch eine Mehrheitsgesellschaft gäbe. Wir, die wir uns Deutsche nennen, seien längst Mitglieder einer pluralen Gesellschaft. In Berlin, das Land, das sie vertritt, werde in schon wenigen Jahren mehr als die Hälfte der Einwohner ihre Wurzeln im Ausland haben. Dilek Kolat hat am 5. Oktober auf der Fachtagung des Jüdischen Museums in Berlin gesprochen zu dem Thema, wie integriert sich die Mehrheitsgesellschaft?
Dass wir jetzt gerade aktuell sehr intensiv miteinander die Diskussion führen, wie ist unser Selbstverständnis, unsere Gesellschaft, wie verstehen wir uns, sind wir eine Einwanderungsgesellschaft oder nicht, zeigt sich, dass wir noch nicht so weit sind, wie viele von uns das vielleicht gedacht haben. Jetzt aufgrund der Aktualität, dass eben viele Menschen weltweit über 60 Millionen in der Flucht sich befinden, ihre Heimat verlassen, verlieren und sich auf einen sehr weiten und riskanten Weg machen. Und ja, hier bei uns auch ankommen, bei uns hier in Deutschland, in Europa, aber auch hier in Berlin. Und auf einmal führen wir Debatten tatsächlich, wo ich auch gedacht hätte, dass wir sie nicht mehr führen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich erlebe heute tagtäglich Dinge, die ich auch ganz neu entdecke, auch wenn ich sage, bestimmte Debatten sind durchaus nicht neu. Neu für mich ist in der Tat, dass es tatsächlich auch so etwas wie eine Willkommenskultur in unserem Land und auch in unserer Stadt gibt. Mich persönlich hat es wirklich auch überwältigt und auch ergriffen und auch positiv überrascht, wie viele Menschen ja tagtäglich Hilfestellung leisten und sagen, diese Menschen, die hier ankommen, die möchten wir hier begegnen mit einer Menschlichkeit. Ich möchte ihnen helfen. Ich möchte sie als unsere neuen Nachbarn akzeptieren und auf gleicher Augenhöhe mit ihnen in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt leben. Es ist wirklich sehr beeindruckend, wie viele Menschen ihre Arme, ihre Türen öffnen, ja, und diese Neuankömmlinge in unserer Stadt willkommen heißen. Aber genauso müssen wir eben auch feststellen, dass wir mit solchen Themen wie Rassismus, Rechtsextremismus auch noch nicht so weit sind, dass die Ressentiments ja wohl da sind und dass eben rechtsextreme Rassisten, die auch da sind, in unserer Gesellschaft unter uns sind, dann auf einmal aktiv werden und versuchen, diese Neuzuwanderung von Geflüchteten zu missbrauchen, Demonstrationen vor Flüchtlingsunterkünften zu organisieren, ja, sogar so weit gehen, Gewalt anzuwenden, um eben zu zeigen, dass diese Menschen für sie nicht willkommen sind. Auch das gehört zu unserer Gesellschaft dazu. Und auch neu für mich war tatsächlich gewesen, wie bei so einer Bewegung wie AfD oder andere, die sich nochmal neu formiert haben, so getan haben, als ob sie die Bürgerinnen und Bürger sind. Und zwar die Bürgerinnen und Bürger, die Ängste haben, die Sorgen haben und ja, vermeintlich hier die Stimme der Bürgerinnen und Bürger sind und eine sehr neue Mischung von Rassisten, von Rechtsextremen, aber vermeintlichen Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinnen und Bürger, wo selbst wir etwas wach geworden sind, gesagt haben, mein Gott, da sind ja besorgte Bürgerinnen und Bürger dabei, die mit auf die Straße gehen. Wie gehen wir damit um? Da müssen wir Aufklärung machen, wir müssen in den Dialog treten. Und genau diese Ängste, die einige Bürgerinnen und Bürger tatsächlich mit der neuen Situation haben, ihn auch zu nehmen. Aber da darf man eben nicht einen Fehler machen und alle zusammen betrachten. Ich denke, wenn es Menschen gibt, die rechtsextrem sind, die Rassisten sind, dann muss man diese auch so benennen und sie nicht als vermeintliche Vertreterinnen und Vertreter einer größeren Bürgerinnen und Bürgergruppe auch letztendlich sehen. Wir haben aber auch natürlich nicht nur mit der aktuellen Situation mit den Flüchtlingen das Thema der Zuwanderung gehabt. Ich möchte auch am Beispiel von unserer Stadt Berlin zeigen, dass eben wir eigentlich regelmäßig Zuwanderung haben. Nur weil die Zahl der geflüchteten Menschen in den letzten Wochen und Monaten so drastisch gestiegen ist, ist das jetzt so zum aktuellen Thema geworden. Wir haben eine sehr starke Zuwanderung im Rahmen der Binnenwanderung innerhalb der EU. Und auch haben wir tagtäglich eben die Situation, dass neue Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen. Wir haben das Thema Roma tatsächlich auch in unserer Stadt gehabt. Nicht allzu lange her, vor gut 2 bis 3 Jahren, war das ein Riesenaufregerthema in unserer Stadt gewesen. Wir sehen heute, dass sich tatsächlich diese Diskussion etwas beruhigt hat. Deshalb auch, meine ich, weil wir die richtigen Politikansätze entwickelt haben und auf Integration und Teilhabe gesetzt haben. Ich habe tatsächlich auch so wie Sie bei der Einladung und als ich diesen Titel gelesen habe, wie integriert sich die Mehrheitsgesellschaft, auch einmal gestockt, muss ich an dieser Stelle sagen, und tatsächlich überlegt, wie die Diskussion heute hier laufen soll. Und auch ich habe mit diesem Begriff Mehrheitsgesellschaft so meine Probleme. Denn wenn man versucht, die Mehrheitsgesellschaft zu definieren, stößt man an Grenzen, denn es gibt die Mehrheitsgesellschaft nicht. Unsere Gesellschaft ist geprägt durch Pluralität, durch Vielfalt. Das ist faktisch, das ist Realität. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit dieser Pluralität um? Erkennen wir es an? Ich sage, die Wertschätzung fehlt, dass diese vielfältige Gesellschaft, die ja, Realität ist, nicht nur anerkannt wird, sondern auch wertgeschätzt wird. Und eine Mehrheitsgesellschaft setzt ja voraus, dass es eine Gruppe gibt, die recht homogen ist, in welcher Hinsicht auch immer, und quantitativ überlegen ist. Überlegen ist gegenüber anderen Minderheitsgesellschaften, sonst würde dieser Begriff ja keinen Sinn machen. Aber nicht nur quantitativ überlegen ist, sondern also auch kulturell überlegen ist. Und ich glaube, in dem Moment, wo man sich auf diese Reise macht, in dem Versuch, Mehrheitsgesellschaft zu definieren, merkt man, dass man auf einem Holzweg ist. Denn man kann auch quantitativ eine Mehrheitsgesellschaft bald so einfach nicht mehr erklären. Von Zahlen ausgehend, in Berlin haben wir inzwischen über 29%, sagen wir mal 30% Menschen, die irgendwie eine Migrationsgeschichte haben. In Stuttgart sind es 40%, in Rotterdam 50% und auch in Berlin ist es unter den Jugendlichen über 40%, die eine Migrationsgeschichte haben. Wir wissen, in einigen wenigen Jahren wird dieser Anteil irgendwann 50% und 60% sein. Also quantitativ ist irgendwann diese Erklärung Mehrheitsgesellschaft einfach nicht mehr gegeben. Aber auch die Herangehensweise zu sagen, es gibt eine kulturelle Überlegenheit, ist nicht zeitgemäß, denn das würde tatsächlich voraussetzen oder implizieren, dass wir sagen, es gibt kulturelle Minderheiten und diese kulturellen Minderheiten müssen sich anpassen, müssen sich assimilieren in Richtung der Mehrheitsgesellschaft, was irgendwie vermeintlich ja, homogen ist. Ist es nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Unsere Gesellschaft ist vielfältig und das ist auch gut so, dass unsere Gesellschaft vielfältig ist. Und deswegen bin ich eine große Freundin von der inklusiven Gesellschaft. Ich sage immer, ich träume von einer inklusiven Gesellschaft, die per se einfach vielfältig ist. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat unterschiedliche Herkunftsvorfahren. Jeder Mensch hat eine andere Geschlechtsidentität. Wir haben nicht nur Männer und Frauen, sondern wir haben auch andere Geschlechtsidentitäten. Wir haben die sexuelle Orientierung, die vielfältig ist. Wir haben über 180 Nationen in unserer Stadt Berlin und wir haben 250 Religionsgemeinschaften. Und ich glaube, wenn wir uns alle darüber verständigen, dass unsere Gesellschaft per se eine vielfältige Gesellschaft ist und dass das die Norm ist, diese Vielfalt, und wir diese Vielfalt nicht nur akzeptieren, sondern auch fördern und sagen, egal welche Identität jemand hat, dieser Mensch ist gleichberechtigt und muss die gleichen Chancen haben, sich in unsere Gesellschaft einzubringen, dann sind wir tatsächlich einen Schritt weiter in einer inklusiven Gesellschaft. In diesem Sinne müssen wir natürlich auch diesen Diskurs auch führen miteinander, ausgehend von dieser Vielfalt. Und das macht uns das Leben ehrlich gesagt auch leichter, weil wir dann nicht aufwendig anfangen müssen zu definieren, wer gehört einer Minderheit und wer einer Mehrheit an. Entscheidend sind allerdings für eine inklusive Gesellschaft die Voraussetzung, dass es eben keine Diskriminierung und Ausgrenzung gibt. Deswegen ist das Thema Antidiskriminierung eines der wichtigsten Säulen einer inklusiven Gesellschaft, dass kein Mensch aufgrund seiner Andersartigkeit ausgegrenzt wird und diskriminiert wird. Zu Recht haben wir hier auf EU-Ebene die Richtlinien, zu Recht haben wir das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und zu Recht ist es heute in Berlin auch eines der zentralen Aufgaben, auch meiner Verwaltung, gegen Diskriminierung einzustehen. Gleichwohl ist es wichtig, Chancengleichheit auch herzustellen, denn leider ist es nicht per se der Fall, dass jeder Mensch, auch wenn er anders ist, die gleichen Chancen haben. Deswegen ist es schon Aufgabe der Politik und der Gesellschaft, diese Chancengleichheit auch herzustellen. Es ist leider heute noch so, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund seltener einen Ausbildungsplatz finden. Es ist leider heute so, dass Menschen, die einen komplizierten Namen haben, bei Bewerbungsverfahren aussortiert werden. Es gibt im Alltag Rassismus und Diskriminierung, das gehört zu unserer gesellschaftlichen Realität dazu. Deswegen muss der Weg sein, dass wir gleiche Chancen auch anbieten. Und zwar auch für die Menschen, die neu zu uns kommen. Ich denke, dass die Möglichkeit, Teilhabe an Bildung, Teilhabe am Erwerbsleben, an Ausbildung, schon eine wichtige Voraussetzung ist, auch gesellschaftlich teilzuhaben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, auf gleicher Augenhöhe und gleichberechtigt hier leben zu können. Deswegen finde ich es besonders wichtig, dass gerade jetzt auch in der Flüchtlingspolitik wir unsere Politik verändern. Es ist ja noch nicht allzu lange her, dass wir gesetzlich verordnet haben, dass geflüchtete Menschen ein Arbeitsverbot hatten. Dass Menschen einfach das Recht genommen worden ist, dass sie arbeiten dürfen. Das ist gar nicht so lange her. Hier gibt es aktuell Reformen, dass das Thema Flüchtlingspolitik auch ernsthaft mit Integrationspolitik gedacht wird. Wir haben nach wie vor die Situation, dass geflüchtete Menschen keinen Zugang zu den Integrationskursen haben. Das soll sich jetzt ändern, jetzt erst ändern. Das heißt, wir haben die Fehler der letzten Jahrzehnte immer wieder wiederholt, bis zur aktuellen Stunde auch. Dass wir einfach Menschen die Möglichkeit, sich hier einzubringen und teilzuhaben, nicht gegeben haben. Und dann wundern wir uns in 10, 20, 30 Jahren, dass sie sich nicht einbringen. Ja, weil sie sich nicht einbringen konnten, weil es eben auch gesetzliche Restriktionen gab. Aber auch die gesellschaftliche Sichtweise, das sind geflüchtete Menschen. Hoffentlich kommen sie hierher, hoffentlich ist ihr Asylverfahren schnell abgeschlossen, hoffentlich kehren sie auch wieder zurück. Das war die falsche Mentalität in der Flüchtlingspolitik der letzten Jahre. Deswegen ist es auch gerade jetzt in dieser Zeit wichtig, hier umzudenken und aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Wir wissen, dass über 30, 40, ja sogar 50% der Menschen, die heute zu uns kommen, hier bleiben werden. Und wenn sie hier bleiben werden, dann muss man ihnen vom ersten Tag an Teilhabemöglichkeiten ermöglichen. Und das heißt Zugang zum Spracherwerb, das heißt aber auch Zugang zum Arbeitsmarkt. Darüber hinaus müssen wir natürlich auch die weiteren Zuwanderungsaspekten auch sehen. Roma habe ich vorhin als Stichwort genannt. Wir haben in Berlin jedes Jahr mehr Berlinerinnen und Berliner. Wir sind eine wachsende Stadt. Und alle reden davon, dass wir in unserer Stadt mehr Wohnungen, Kitas und Schulen brauchen. Das ist auch alles richtig. Aber wenn man genauer hinschaut, wo kommen diese Menschen her? Über 70% kommen aus dem Ausland nach Berlin. Das heißt, die vielfältige Gesellschaft, was wir hier schon haben, wird von Tag zu Tag vielfältiger. Es kommen ganz neue Berlinerinnen und Berliner nach Berlin, die die Sprache nicht kennen, die das System nicht kennen, die erstmal Zugang brauchen in unsere Gesellschaft, in unser System. Und so haben wir festgestellt, dass gerade die Familien aus Bulgarien und Roma, die aus Bulgarien und Rumänien, die als Roma-Familien auch, sage ich mal, identifiziert werden, ein Problem hatten, auf der Straße leben zu müssen, ja, weil sie einfach hier das System nicht kannten, die Zugänge nicht kannten, die Sprache nicht kannten. Und so haben wir die besten Voraussetzungen, dass sich hier ein Problem anbahnt, wo wir in vielen Jahren dann sagen, warum haben wir diesen Menschen keine konkreten Integrationsangebote gemacht? Das haben wir in Berlin gemacht. Wir haben ganz konkrete Angebote für diese Neuankömmlinge entwickelt. Wir haben Straßensozialarbeit entwickelt in ihrer Muttersprache. Wir haben sie auf der Straße aufgenommen. Wir haben versucht, sie in Wohnungen unterzubringen, die Jugendlichen in die Schulen zu bringen, die Kinder in die Kitas, dass gerade die jungen Menschen eine Chance haben, sich hier zu entwickeln und auch sich einzubringen. Rückblickend kann ich sagen, es funktioniert. Es funktioniert, man muss nur diesen Menschen gezielte Angebote machen in ihrer Muttersprache, sie erreichen und sie in die Regelsysteme und Angebote, ja, den Weg ebnen. Das ist für mich nur ein Beispiel, wie man mit Zuwanderung umgehen kann, wie man als vorhandene Gesellschaft Zugänge ermöglichen kann und damit eigentlich dem gerecht werden kann, was wir sind. Wir sind eine plurale Gesellschaft. Die Menschen sind alle sehr unterschiedlich und die Menschen bringen Fähigkeiten mit, Talente mit. Ihnen hier die Chance zu geben, dass sie ihre Talente und Fähigkeiten einbringen in diese Gesellschaft, das ist eine ganz große Aufgabe für die Politik, aber für die gesamte Gesellschaft.
Dilek Kolat, Integrationssenatorin in Berlin war das. Die Keynote, wie es neudeutsch so schön heißt, hat die Professorin Astrid Messerschmidt von der Technischen Universität Darmstadt übernommen. Die Erziehungswissenschaftlerin berichtete unter der Überschrift Auseinandersetzungen mit Rassismus in der Migrationsgesellschaft und sie weist darauf hin, dass nach ihren Erfahrungen unsere Gesellschaft sogar in staatlichen Institutionen wie der Polizei oder den Schulen, rassistische Strukturen lebe.
Zunächst möchte ich eine Vorbemerkung zum Titel dieser Veranstaltung machen, zu dieser interessanten Frage, wie integriert sich die Mehrheitsgesellschaft? Sie wird ja erst deshalb interessant, weil sie an ein Subjekt gestellt wird, das häufig nicht gemeint ist, wenn es um Integration geht. Gemeint sind meistens Minderheiten, wenn es um Integration geht. Deshalb wird die Frage interessant. Zugleich stolpere ich auch bei dieser Frage immer noch über den Integrationsbegriff. Der wird auch dadurch irgendwie nicht schöner. Weil der Begriff der Integration enthält für mich drei Elemente, nämlich ein Versprechen, eine Drohung und eine Norm. Das Versprechen ist natürlich die Chance, durch die Integration einen erfolgreichen Weg machen zu können, auch die eigene Existenz sichern zu können. Die Drohung allerdings steht immer auch im Raum, wenn es um Integration geht, nämlich die Drohung, was passiert, wenn du dich nicht integrierst. Integration hat immer einen Zwangscharakter und ist im deutschsprachigen Raum meistens gleichgesetzt mit Assimilation. Das dritte Moment ist jetzt interessant hier für die Veranstaltung, die auf die Mehrheitsgesellschaft abzielt, nämlich die Norm. In was soll sich denn die Gesellschaft, sei es jetzt Mehrheit, Minderheit, integrieren? In was ist das gut, in was sie sich integrieren soll? Steht das noch irgendwie in Frage? Und wenn es eine positive Antwort auf diese Frage geben soll, wie integriert sich die Mehrheitsgesellschaft in etwas, wenn dieses Etwas positiv besetzt sein soll, dann wäre das für mich eine verwirklichte Migrationsgesellschaft, also tatsächlich eine Migrationsgesellschaft, die nicht nur eine Formel ist, sondern die wirklich die Tatsache der Migration, und das bedeutet die innere Diversität der Gesellschaft, nicht nur akzeptiert, sondern auch anerkennt und, was sie ja eigentlich schon längst tut, nämlich lebt. Gelebt wird es schon längst, aber anerkannt wird es noch unzureichend. Von daher glaube ich, dass in diesem Dreiklang von Versprechen, Drohung und Norm es jetzt darauf ankommt, diese Norm zu verwirklichen und das, was sie bisher noch nicht ist, zu verändern. Ja, damit möchte ich dann zu dem ersten Punkt kommen. Rassismuskritische Bildung in der Migrationsgesellschaft, in der bundesdeutschen Migrationsgesellschaft. Ich möchte es auch einschränken, weil ich denke auch, dass es in Europa sehr unterschiedlich aussehen kann, wie so eine kritische Bildungsarbeit sich verwirklichen kann. Das hat sicher im bundesdeutschen Raum spezifische Konnotationen und die sind mir hier auch besonders wichtig. Der Begriff der Migrationsgesellschaft steht dabei, wie vorhin schon angedeutet, als Hinweis auf einen allgemeinen Raum. Und das ist eigentlich der wichtigste Schritt im Verständnis dieser Auseinandersetzung, hier zu verstehen, dass damit alle gemeint sind und dass es nicht verwechselt werden sollte mit einer Migrantengesellschaft. Das passiert manchmal, dass das Wort irgendwie verkommt und gar nicht klar ist, dass damit tatsächlich die ganze Gesellschaft gemeint ist. Und dieser allgemeine Raum hat sich eben hier in der bundesdeutschen Gesellschaft nach 1990 ganz stark verändert. Durch die Herstellung der deutschen Einheit, die ein sehr ambivalenter Prozess gewesen ist, der für viele nicht nur schön und erfreulich war, sondern auch mit vielen Verlusten zu tun hatte und der auch ein Prozess gewesen ist, bei dem ganz viele Botschaften der Nichtzugehörigkeit gegenüber ganz vielen Einwohnern dieser alten Bundesrepublik und auch der alten DDR geäußert worden sind. Also das merkt man auch heute noch nach den 25 Jahren bei den Festakten, ist oft nicht explizit klar, dass zu dieser deutschen Gesellschaft, diesem vereinigten Deutschland ganz klar alle, die dazugehören, die hier vor oder nach 1990 eingewandert sind. Und ich glaube, das ist noch zu realisieren in diesem allgemeinen Raum, diese hergestellte Einheit auch als eine zu begreifen, die eben eine migrationsgesellschaftliche Einheit ist und auch vor 1990 schon war in beiden deutschen Staaten auf unterschiedliche Weise, aber doch auch vor 1990 schon war. Das ist mir nochmal wichtig zu betonen, dass wir hier nicht über etwas völlig Neues sprechen. Es scheint ja jetzt so, dass durch die neuen Fluchtphänomene wird sehr stark in Deutschland gesprochen, als sei das nun etwas ganz, ganz Neues und wir fangen jetzt an und jetzt ist der Moment, wo zum ersten Mal sich die Integrationsfrage stellt. Nein, die stellt sich schon ganz lange, die stellt sich schon 2, 3 Generationen und das ist keine neue Frage. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Einsicht hier für das Verständnis dessen, was ich mit Migrationsgesellschaft meine. Das ist, wenn es um Auseinandersetzung mit Rassismus geht, ganz wichtig ist, immer eine zeitgeschichtliche Perspektive einzunehmen. Und da schlage ich für die Bildungsarbeit vor, immer mit einer doppelten Perspektive zu arbeiten, sowohl auf die Nachwirkungen von Kolonialismus wie auch Nationalsozialismus. Das sind 2 historische Komplexe, beide auch für sich genommen schon sehr komplex, die beide eben Nachwirkungen in der Gegenwart haben und die beide unsere Selbstbilder und unsere Bilder vom anderen mitbestimmen und prägen und die beide mit einer Gewalt- und Herrschaftsgeschichte nicht nur verbunden sind, sondern das sind Ausdrucksformen einer Gewalt- und Herrschaftsgeschichte. Jetzt haben wir aber im bundesdeutschen Kontext, in der bundesdeutschen Migrationsgesellschaft, und da würde ich Österreich mit einbeziehen, das ist da ganz ähnlich, also in der Bundesrepublik und in Österreich haben wir eine spezifische Situation, die ich eben als postnationalsozialistischen Kontext bezeichne, um ganz explizit deutlich zu machen, diese beiden Gesellschaften stehen in einer ganz engen Verwandtschaft zu den Nachwirkungen des Nationalsozialismus, das heißt den Nachwirkungen dieser Verbrechensgeschichte, die ja ganz elementar mit der Idee der Reinheit verbunden gewesen ist. Die Ideologie, der Kern der Ideologie des Nationalsozialismus ist die Herstellung eines reinen Volkes. Und davon wirkt immer noch etwas nach in der Bundesrepublik und auch in Österreich. Diese Vorstellung reiner Identität, die zu tun hat mit einem bestimmten Abstammungskonzept, zu dem ich gleich noch etwas sagen werde. Damit verbunden ist auch ein spezifischer postnationalsozialistischer Wunsch, nämlich dieser sehr stark artikulierte Wunsch, unschuldig zu sein. So nennt das Christian Schneider, der auf dem Hintergrund von Psychoanalyse hier argumentiert. Das ist ja sehr deutlich im deutschsprachigen Raum, dass es kaum möglich ist, den Rassismusbegriff anzusprechen, auszusprechen, ohne dass jemand sagt, aber ich bin das nicht und wir sind das nicht und unsere Einrichtung ist das nicht. Es ist ganz, ganz schwierig, über die konkrete Erfahrung, die Wirklichkeit von Rassismuserfahrungen zu sprechen, ohne eine Relativierung auszulösen. Und diese zwanghafte Relativierung sehe ich eben im Zusammenhang mit diesem stark artikulierten Wunsch, unschuldig zu sein, der nicht zu realisieren ist. Der ist nicht zu realisieren. Wir sind immer hier in einer Beziehung zu einer Verbrechensgeschichte und dieser Wunsch ist ein Phantasma, das aber sehr stark dazu beiträgt, dass nicht über Rassismus gesprochen wird. Nun ist natürlich in der Bildungsarbeit die Frage, wie können wir Rassismus thematisieren? Und da halte ich es für wichtig und streite mich da auch gerne darüber, zu unterscheiden zwischen einem programmatischen Staatsrassismus und einem Alltagsrassismus in der Demokratie. Aus den genannten zeitgeschichtlichen Gründen. Also wir müssen vermeiden, platte Kontinuitäten in der Folgewirkung des Nationalsozialismus oder auch des Kolonialismus herzustellen. Es gibt nicht diese Gradlinigkeit, es gibt nicht diese glatte Kontinuität, da gibt es ganz viele Brüche dazwischen. Und Präsenz von Rassismus bedeutet in einem demokratischen Kontext etwas anderes als in einem Kontext, in dem der Staat selbst den Rassismus zum Programm gemacht hat. In so einem Staat leben wir nicht. Auch da gibt es oft Debatten darüber, ob das so stimmt. Allerdings leben wir in einem Staat, der in den staatlichen Institutionen, und da nehme ich besonders die Polizei und die Schule in den Blick, das halte ich für die zwei wichtigsten Institutionen, die ein sehr großes Problem mit gegenwärtigem Rassismus haben, der in den staatlichen Institutionen rassistische Diskriminierungen praktiziert, ausübt, häufig in einer Form, die institutionalisiert ist. Und institutionalisiert meint hier auch normalisiert. Es fällt nicht mehr auf, es ist in den Strukturen verankert, es ist nicht unbedingt persönlich absichtsvoll, obwohl es das auch sein kann, aber es ist sehr stark institutionell verwoben in den Abläufen, in den Routinen, die in den Institutionen angewendet werden. Und in dem Zusammenhang ist die Pädagogik, die ja immer in allem ein Teil der Lösung sein soll, ganz stark Teil des Problems. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt für die Selbstreflexion aller Handelnden in pädagogischen Institutionen, auch meiner selbst, in allen Bildungskontexten mich auch selbst zu fragen, wie bin ich da auch Teil des Problems aufgrund meiner Sozialisation, aufgrund der begrenzten Perspektive, die ich einnehmen kann und aufgrund der Erfahrungen, die ich nicht gemacht habe. Denn ich selbst habe als weiße Deutsche keine Rassismuserfahrungen gemacht. Dennoch ist es möglich, über Rassismus zu sprechen, nachzudenken, den zu kritisieren und zu bearbeiten. Deshalb will ich auch noch mal hinweisen auf diesen nach wie vor wirklich treffenden Titel Rassismus bildet. Man könnte auch sagen, Rassismus hat mich gebildet oder hat uns gebildet. Also es bedeutet etwas, dass ich in rassistischen Normalitäten mit rassistischen Wörtern, Ausdrücken, Sichtweisen, Bildern groß geworden bin. Davon kann ich mich nicht einfach lossagen. Und der Ansatz einer rassismuskritischen Bildung meint eben genau das, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist auch der Anspruch des Begriffs der Rassismuskritik. Das ist sehr ernst gemeint. Der Begriff der Kritik meint hier in erster Linie Selbstreflexion, Selbstkritik, ein Nachdenken über die Wirkungen rassistischer Praktiken im eigenen nahen Umfeld oder auch ganz konkret in der eigenen Schule, in der eigenen Weiterbildungseinrichtung, in der eigenen Kita. Sich das anzugucken, ohne sich zu diffamieren, zu bezichtigen, zu entlarven, darum geht es hier gar nicht, sondern zu sehen, wie ich selbst und auch die Einrichtung, in der ich arbeite, in rassistischen Normalitäten verstrickt ist, verwoben ist und wo das reproduziert wird. So viel zu diesem Ansatzpunkt der rassismuskritischen Bildung. Jetzt haben wir in der Zwischenzeit im erziehungswissenschaftlichen Raum geeignete Ansätze, diese Norm der Migrationsgesellschaft anzunehmen, also sie auch die Gesellschaft als Wirklichkeit von der Präsenz von Migration im umfassenden Sinn, das bedeutet ja sehr viel, nicht nur Einwanderung, sondern auch Auswanderung, Remigration, Transmigration, das ist ja ein sehr vielfältiges Phänomen, dieses anzuerkennen. Und wir haben im deutschsprachigen Raum das Problem, dass wir es zu tun haben mit einer verspäteten Beachtung dieser Tatsache, und da würde ich auch sagen, auch vor 1990, sowohl in der BRD wie auch in der DDR, wurde die Migrationstatsache nicht als innere Wirklichkeit und auch als relevante Wirklichkeit der Gesellschaft anerkannt, sondern war, wenn überhaupt, ein Sonderthema, ein Randthema, mit dem sich Experten beschäftigt haben. Die pädagogischen Reaktionen darauf sind bekannt mit den Konzepten von Ausländerpädagogik und später dann der interkulturellen Pädagogik. Beide sind hochproblematisch und sind stark kritisiert worden. Und zu beiden gehört auch dieses Spannungsverhältnis von Nichtanerkennung von Migration und auch ganz lange Zeit eine völlige Nicht-Thematisierung von Integration, denn die war ja gar nicht erwünscht. Das geht heute auch oft verloren in dem heutigen Sprechen, dass Integration als Forderung in der Bundesrepublik in dieser starken Artikulation überhaupt erst in den 2000er Jahren auftaucht und jetzt nochmal verstärkt 2015 durch die große Zahl von einwandernden Geflüchteten, aber dass sie lange Zeit ja überhaupt nicht erwünscht und auch nicht gewollt war. Dass es so war, hat zu tun mit dem, was ich das Abstammungsdispositiv nenne. Also dieser Begriff ist von Foucault inspiriert für diejenigen, die sich auch so in der Theorie da etwas bewegen. Also eine Machtkonstellation, in der das Denken in der Ordnung der Abstammung, das heißt ganz konkret der genetischen Herkunft, immer noch sehr stark ist. Das können wir hier immer wieder beobachten, wenn Zugehörigkeit nach Aussehen angeordnet wird, wenn es bei der Frage, wo kommst du her, um diese Frage der Familienherkunft, der Familienerbschaft geht. Das ist ein starkes Moment in Deutschland, das ich eben als dieses Abstammungsdispositiv bezeichne. Und da fand ich eine sehr treffende Frage, die von Navid Kermani von 2009 mit seinem Buchtitel Wer ist wir? Das Wir großgeschrieben, also wer ist dieses Wir? Wer ist da eigentlich gemeint, wenn von wir die Rede ist? Das ist für mich auch so eine Form in der Bildungsarbeit, immer dann zu unterbrechen, wenn jemand wir sagt und sich nochmal zu fragen, wen meinen wir jetzt gerade in dem Moment und wer ist vielleicht implizit und unbeabsichtigt nicht gemeint. In dem Zusammenhang ist dann der sogenannte Migrationshintergrund, der ja auch ein freundlicheres Wort sein sollte, hat eine ganz negative Färbung angenommen, nämlich als dauerhafte Othering-Markierung. Also Othering ist ja ein theoretisches Konzept aus der postkolonialen Theorie und meint, dass andere fremd gemacht werden. So übersetze ich das. Also eine Praxis des Fremdmachens anhand bestimmter Kriterien und hier im deutschsprachigen Raum sehr stark dieses Kriterium der Abstammung, das auch mit Aussehen, mit Akzentsprechen und mit all diesen Dingen in Verbindung gebracht wird. Wir haben vor allem 4 Fremdmacher derzeit in der Gegenwart, die wirksam sind. Das ist die Kategorie der Kultur, die der Nation, der Sprache und der Religion. Alle 4 spielen eine Rolle, wenn es darum geht, zu entscheiden, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Ja, spielen eine Rolle, wenn es um Diskriminierungsfragen geht. Sehr stark in den Vordergrund gerückt ist kurioserweise die Kategorie der Kultur, obwohl die ja eigentlich die weicheste unter diesen 4 ist. Man kann gar nicht so genau sagen, was ist denn jetzt Kultur? Kulturelle Praxis, kulturelles Leben, das kann so vieles sein. Und dennoch ist das der härteste Fremdmacher geworden. Das ist eigentlich ganz verrückt und funktioniert über Gemeinschaftsideologien, die eben dem gegenübergestellt werden, die ja eigentlich völlig überholt erscheinende Kategorie des Abendlandes hat ja in dem letzten Jahr eine unglaubliche Karriere gemacht, ist eigentlich ein völlig alter Begriff aus dem Orientalismus des 19. Jahrhunderts, den wir eigentlich vergessen könnten, der aber hier wieder aufgetischt wird im Zuge eines nationalistischen Kulturalismus oder auch eines Kulturrassismus. Und von daher, denke ich, sollten wir da sehr stark hinschauen, wenn anhand der Kategorie Kultur Fremdheiten konstruiert werden. Ein Gegenkonzept aus der Migrationspädagogik ist eben das von Paul Metzgerill entwickelte Konzept der nazio-ethno-kulturellen Mehrfachzugehörigkeiten. Er macht darauf aufmerksam, dass keiner hier irgendwie so eindeutig ist. Und diese Mehrfachzugehörigkeiten betreffen auch nicht nur ganz bestimmte Leute, die vielleicht mal Großeltern aus Spanien haben, sondern das kann sich jede fragen. Jede kann sich fragen, wo sind meine Mehrfachzugehörigkeiten? Was ist mir da auch wichtig? Und bin ich eigentlich so eindimensional, wie ich manchmal dargestellt werde? Passt es eigentlich, dass ich jetzt als Deutsche bezeichnet werde? Ist da nicht noch viel mehr und viel Vielfältigeres? Und muss ich eigentlich auf dieses eine fixiert werden? In dem Zusammenhang möchte ich auch, weil hier auch das Anne-Frank-Zentrum eine wichtige Rolle spielt, noch ein Zitat von Anne Frank, das ich immer sehr bewegend finde, mit einbringen. 3 Fragen eigentlich, die sie stellt, nämlich: Wer bin ich, was geschieht mit mir und was ist mir wichtig? Und ich finde, das sind 3 sehr interessante Fragen. Fast finde ich die 2. und die 3. die interessantesten, weil die Wer-bin-ich-Frage kann wieder in diese identitäre Schleife führen. Aber die Frage, was geschieht mit mir, also was wird mit mir gemacht, worüber ich auch nicht immer selbst verfüge, und was ist mir wichtig, als Moment wieder Autonomie zu gewinnen, doch sagen zu können, ob ich will, dass das mit mir gemacht wird, ob ich will, dass ich hier nur als Deutsche gesehen werde, ob das eigentlich passt oder ob ich will, dass ich als Nichtzugehörige betrachtet werde und was ich dagegen tun kann und wie ich meine eigene Mehrfachzugehörigkeiten leben kann. Das könnte für mich eine Verbindung sein zu diesen sehr herausfordernden 3 Fragen von Anne Frank. Wer bin ich? Was geschieht mit mir? Was ist mir wichtig? Es sind alles eigentlich ziemlich alte Gedanken, es ist eigentlich alles überhaupt nichts Neues. Ich zitiere hier nochmal Theodor Adorno aus der Minima Moralia, wo er so eine Vision entwickelt und sagt, darum muss es doch gehen, wie man ohne Angst verschieden sein kann. Das ist doch das, worum es hier gehen muss. Und ich glaube, darauf zielt auch diese Veranstaltung, ist von 1951, also müssen wir 2 Generationen zurückgehen. Und ich glaube, wir sind immer noch dabei, das zu realisieren. Wir haben das immer noch nicht geschafft. Es ist immer noch sehr viel Angst da, wenn man verschieden ist in Deutschland. In der Dialektik der Aufklärung wird diese Angst auch als Wut auf die Differenz bezeichnet. Das finde ich sehr treffend und interessant für die gegenwärtigen rechtspopulistischen Erscheinungsformen, die ja genau mit dieser Wut auch arbeiten. Und diese Wut wird häufig als Angst umgedeutet. Aber in der Zusammenstellung der beiden Zitate wird, glaube ich, deutlich, dass Angst jemand ganz anderes haben muss, nämlich nicht diejenigen, die da auf die Straße laufen und sagen, wir wollen nicht überfremdet werden, sondern diejenigen, die aufgrund einer Zuschreibung von Verschiedenheit als Nichtzugehörige betrachtet werden. Auf der Seite ist die Angst. Und wir sollten uns auch weigern, aus meiner Sicht anzuerkennen, dass auf der Seite der Macht die Angst ist. Ich glaube nicht, dass das sein kann. Und ich halte es auch für falsch, das zu denken und das anzunehmen. Gut, damit habe ich jetzt im Grunde schon übergeleitet zu dem nächsten Punkt, nämlich dem populistischen Kulturrassismus in der Demokratie, ganz wichtig. Wir könnten auch von einem demokratischen Rassismus sprechen, was aber auch sehr spannungsreich ist. Ich würde es tun, da ich einen dialektischen Demokratiebegriff habe, aber den muss man wiederum vermitteln. Also man kann das nicht einfach so sagen. Es klingt erstmal etwas heftig zu sagen, demokratischer Rassismus. Aber wenn man von einem widersprüchlichen Demokratiebegriff ausgeht, ist es durchaus möglich. In den gegenwärtigen populistischen Kulturrassismen haben wir verschiedene national-kulturelle Wir-Anrufungen. Eine hatte ich schon genannt mit dem Abendland und interessanterweise immer auch mit der Kategorie der Religion verknüpft, so als sei Deutschland als identitäres Konstrukt rein christlich, was es überhaupt nie gewesen ist, was eigentlich der Geschichte überhaupt nicht entspricht und was schon gar nicht dem Anspruch der christlichen Religion entspricht. Ich finde, wir sollten da ruhig auch mal ein bisschen theologisch denken. Also die Tradition des Christentums ist ja fern von jedem identitären Programm. Das kann gar nicht damit in Übereinstimmung gebracht werden und ist im Grunde, finde ich, so eine christliche Wir-Anrufung unchristlich oder untheologisch zumindest. Untheologisch, ganz bestimmt. Das wäre, glaube ich, auch noch mal deutlicher zu machen. Funktionieren tut aber dieser populistische Kulturrassismus nicht nur wegen des kulturell-identitären Elements. Das ist nicht allein das Motiv, sondern es kommt etwas sehr Bedeutendes hinzu, das sich auch oft in den Vordergrund schiebt, nämlich die eigentumsbezogenen Verlustbefürchtungen. Also die Befürchtung, etwas von dem, ja tatsächlich dem Eigentum, diesem Privateigentum zu verlieren. Das wird ja auch zum Teil sehr offen gesagt, gerade jetzt, wo nur mal irgendeine leerstehende Halle vom Staat übernommen worden ist, sind sofort Ängste da, dass Wohnungen beschlagnahmt werden, was hier ganz gewiss nicht passieren würde. Also das ist etwas, wo ich glaube, das ist ein sehr, sehr starkes Motiv. Und über dieses Motiv werden dann auch diese Ängste behauptet, die aus meiner Sicht nicht real sein können. Wie gesagt, weigere ich mich anzuerkennen, dass es Ängste in einer privilegierten, etablierten Mehrheitsgesellschaft geben kann. Das kann aus meiner Sicht nicht sein. Es ist eine Behauptung, die zur Legitimation herangezogen wird. Auf der Gegenseite dieser Verlustbefürchtungen steht auch eine Armutsdiffamierung. Es wird durchaus nicht das Motiv, aufgrund von Verarmung zu fliehen, wird ja erstaunlicherweise nicht als legitim anerkannt, obwohl das auch das legitimste Motiv überhaupt ist. Weshalb verlässt man seine Heimat? Weil man sich wünscht, ein besseres Leben zu haben. Das ist das menschlich legitime Motiv. Und was hier aber passiert, ist eine sehr starke Diffamierung auch von Verarmten, von Verelendeten, die allerdings mit einer ganz bestimmten Gruppe verbunden wird und damit wieder ihr rassistisches Element erhält oder dieses rassistische Element reaktiviert, nämlich in Form des Antiromaismus oder auch Antiziganismus. Ich benutze beide Begriffe, will mich jetzt hier nicht über die Begrifflichkeit streiten. Ich denke, Markus End hat es sehr gut geklärt, weshalb man auch Antiziganismus sagen kann, aber das ist nochmal eine eigene Debatte. Das heißt, dieser Konnex zwischen Diffamierung von Verarmten und dem rassistischen Konstrukt ist hier sehr stark in diesem Sprechen über europäische Roma, die per se als illegitime Eingewanderte betrachtet werden, was auf dem Hintergrund auch der deutschen Zeitgeschichte des Völkermords an den Deutschen Sinti und europäischen Roma eigentlich eine unmögliche Sache ist, die nicht akzeptiert werden kann. In dem Zusammenhang dieser Diffamierung von Armut und der Angst um das eigene Eigentum steht im Hintergrund auch etwas, was ich als normative Besetzung von Arbeit und Bildung bezeichne. Ich beziehe mich hier auch auf Roswitha Scholz, nämlich die Ideologie, also diese Überzeugung, die sehr akzeptiert ist, dass ein Existenzrecht nur dann besteht, wenn gearbeitet wird. Also das Menschenbild ist eigentlich völlig besetzt davon, dass ich mich legitimieren muss über Arbeit und das heißt in der Gesellschaftsstruktur, in der wir uns befinden, über Lohnarbeit. Dass aber diese Arbeit selbst problematisch ist, weil sie zum Beispiel als ausbeuterische Arbeit existiert, wird dann nicht mehr thematisiert. Und genau das ist ja gerade sehr präsent, wenn es darum geht, wie kommen Geflüchtete in Arbeit. Ich finde auch diese Formulierung immer sehr seltsam, dieses in Arbeit kommen. Das hat etwas sehr Zwanghaftes, Disziplinierendes, sich auch zu fragen, unter welchen Bedingungen kommen sie in diese Arbeit und wer profitiert davon und wer nutzt vielleicht diese Notsituation aus? Ich glaube, das vielleicht kann ich hier schon streichen. Von daher halte ich das für wichtig. Auch das könnten wir auf dem Hintergrund einer zeitgeschichtlichen Reflexion tun, wenn wir uns nochmal klar machen, welche Wirkung die Normalität der Zwangsarbeit in der deutschen Gesellschaft auch nach 1945 hatte, wo immer noch behauptet werden konnte, ich war immer gut zu meiner Russin. Und ich glaube, dieses Moment ist auch etwas, was mit den Nachwirkungen des Nationalsozialismus zu tun hat. Okay, ich komme jetzt zum letzten Punkt, weil ich ja auch noch ein paar Antworten geben soll, wie denn jetzt eine rassismuskritische Bildung aussehen kann, die ich hier auch als demokratisierende politische Bildung verstehe, weil ich davon ausgehe, angesichts des existierenden realen Rassismus in der Demokratie sind wir immer eine unzureichende Demokratie und wir sollten immer auch auf dem Weg sein, uns besser zu demokratisieren. Wir sind nicht genügend demokratisiert. Zu dieser Demokratisierung müsste gehören, das Staatsangehörigkeitsrecht zu modernisieren im Sinne dessen, wie es Hannah Arendt und dann auch Sheila Ben-Habib formuliert haben, nämlich für das Recht, Rechte zu haben. Das hängt ja sehr stark an den Staatsangehörigkeitsregelungen in unserer Welt. Und ich glaube, dieses ist angesichts von Massenmigration und Massenflucht unbedingt zu modernisieren. In bildungspraktischer Hinsicht brauchen wir, das klingt vielleicht banal, aber es ist ja doch gar nicht selbstverständlich, Ressourcen für Orte des Nachdenkens. Denn viele, die hier sitzen, werden in Institutionen sein, wo sie ständig machen müssen, wo sie dauernd irgendwas liefern sollen und irgendwelche Fördergelder herbeibringen sollen und wo oft die Orte des Nachdenkens gar nicht vorhanden sind und vor allem auch die Zeiten des Nachdenkens nicht vorhanden sind. Und ich glaube, es wird deutlich, für eine rassismuskritische Perspektive braucht man sehr viel Nachdenken. Möglichkeiten, denn es ist eine komplexe Angelegenheit. Es geht immer um die Selbstkritik, es geht immer um die Analyse auch der gegenwärtigen Gesellschaft und das kann ich nicht so einfach durch das einfache Machen realisieren. Ich muss es immer wieder hinterfragen und ich brauche auch Raum, um das zu formulieren, um die richtigen Worte auch dafür zu finden, denn die machen unsere Welt. Es sind die Dominanzverhältnisse zu reflektieren und wenn wir hier von Mehrheitsgesellschaft sprechen, könnten wir ja auch Dominanzgesellschaft im Sinne von Birgit Rommelspacher sagen, weil diese Kategorie der Mehrheit ja durchaus nicht nur quantitativ gemeint ist, sondern, also ich verstehe sie zumindest so, dass sie eine bestimmte strukturelle Privilegierung meint. Es gibt in dieser Mehrheitsgesellschaft auch Brüche. Viele, die zwar eine nicht hinterfragte bürgerlich-staatliche Zugehörigkeit haben, sind trotzdem nicht privilegiert, weil sie vielleicht langzeitarbeitslos sind oder in anderen prekären materiellen Verhältnissen leben. Aber ich würde hier davon sprechen, dass wir von Dominanzverhältnissen sprechen und die analysieren, weil ich glaube, die Kategorie von Mehrheit und Minderheit ist fast zu einfach für das, was wir hier thematisieren wollen, sondern noch genauer zu gucken, wo findet Privilegierung und Entprivilegierung statt? Welche Gruppen werden durch was privilegiert? Und welche Gruppen werden durch was entprivilegiert, benachteiligt, diskriminiert? Enden möchte ich hier mit der nochmal der Betonung, dass ich nicht akzeptiere, dass Etablierte irgendwelche Ängste haben. Es handelt sich nicht um Ängste, sondern es handelt sich vielleicht um so etwas wie Wohlstandschauvinismus. Ja, es handelt sich um ein anderes Gefühl, ein Gefühl der Überlegenheit steht da dahinter. Und so verstehe ich auch den Begriff der Mehrheitsgesellschaft. Ich verstehe sie als privilegierte Dominanzgesellschaft. Und auch als eine Gesellschaft, die sich selbst als überlegen versteht, in kultureller Hinsicht, in Hinsicht der Bildung und in Hinsicht eben des Wohlstandes. Deshalb halte ich es für die Bildungsarbeit für zentral, derartige populistische Überzeugungen zu irritieren. Das klingt erstmal ziemlich wenig, nur irritieren, naja. Aber meistens ist es der Weg überhaupt zur Reflexion, dass zunächst mal überhaupt eine Irritation entsteht und gefragt wird, hier stimmt irgendwas nicht? Muss das eigentlich so sein? Was sind es für Normalitäten? Akzeptiere ich die so als akzeptable Normalitäten? Was sind es für Feindseligkeiten, wie Andreas Zick das nennt, die in der Forschung da in Bielefeld sprechen, die ja auch von akzeptierten Feindseligkeiten. Was ist das? Will ich das eigentlich so hinnehmen? Da läuft für mich in der Bildungsarbeit der Weg immer über die Irritation. Und diese Irritation betrifft auch die BildungsarbeiterInnen selbst. Es ist auch immer die Frage an mich selbst, in welcher Irritation ich bereit bin, mich zu begeben, mich zu fragen, wie bin ich hier eigentlich privilegiert, durch was? Aber wo bin ich auch nicht privilegiert? Weil ich glaube, es gibt niemanden, der überall in jeder Hinsicht privilegiert ist. Wir können uns etwas komplexer verstehen, auch etwas hybrider, auch als Einzelne verstehen. Wir sind nicht nur privilegiert oder nur entprivilegiert. Es fällt auch auf, dass die Geflüchteten für besonders anstößig in dem Moment gehalten werden, wenn sie nicht so diskriminiert erscheinen, wenn sie nämlich zum Beispiel sich selbst auf den Weg machen, selbst Entscheidungen treffen, eine Fahrkarte kaufen und in eine bestimmte Stadt fahren. Das scheint als besonders anstößig zu gelten. In dem Moment, wo sie mit dem Status der Benachteiligten, der Schwachen, der Hilfsbedürftigen brechen und etwas tun, was eigentlich alle auf der Welt tun sollen und schon mal gar im kapitalistischen Neoliberalismus sollen ja alle selbstständig sein und autonome Entscheidungen treffen. Wenn aber Geflüchtete das tun, scheint das irgendwie anstößig zu sein und wird nicht akzeptiert. Ich finde das ganz interessant, weil das eigentlich dem Selbstbild, dem neoliberalen Selbstbild dieser Gesellschaft total widerspricht. Wir sollen doch alle so individuell unterwegs sein. Und warum können die das nicht tun, die hier eingewandert sind und jetzt durchaus ja auch eigene Vorstellungen haben, wie sie selbst dafür sorgen können, dass es ihnen besser geht? Ich glaube, darüber müssten wir hier auch unbedingt nachdenken, um diese Dominanzverhältnisse nicht zu akzeptieren. Ich folge da mit dieser Idee der Irritation der Analyse der Moderne von Sigmund Baumann, der ja dafür plädiert, die Komplexität und Ambivalenz der Moderne anzuerkennen. Also nicht sie aufzulösen und zu sagen, jetzt habe ich alles verstanden, ich habe es jetzt wieder geordnet, wie es funktioniert, sondern auszuhalten, dass die Moderne, in der wir uns befinden, wir können auch Postmoderne dazu sagen, die ist immer noch ambivalent, dass diese Postmoderne nicht so übersichtlich ist, dass wir auch nicht alles durchschauen, dass wir nicht alles verstehen müssen und schon gar nicht alles gutheißen müssen und dass wir trotzdem damit irgendwie klarkommen sollten, ohne zu einem Punkt zu kommen, an dem wir so etwas wie Erlösung finden. Davon möchte ich ganz weg. Es gibt keine Erlösung von diesen Ambivalenzen, sondern es gibt eigentlich nur ein Drinstecken, Drinarbeiten und Reflektieren dieser manchmal nicht auszuhaltenden, aber doch zugemuteten Ambivalenz der modernen oder postmodernen Gesellschaft. Vielen Dank.
Astrid Messerschmidt von der TU Darmstadt zu Integration und Rassismus in Deutschland. Und dort ändert sich natürlich gerade jetzt jede Menge, wie wir es heute noch einmal vor Augen geführt bekommen haben. Für morgen hat euch meine Kollegin Katja Weber einen Hörsaal zusammengestellt. Wie immer am dritten Sonntag im Monat ist dann der digitale Salon an der Reihe. Katja befasst sich dieses Mal mit Geschichte aus dem Netz.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.